Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim und heute sind wir zum zweiten Mal bei Michael Trippel eingeladen. Wir haben uns vor gut einem Jahr hier zusammengesetzt, knapp ein Jahr, wie auch immer, auf jeden Fall war die Saison gerade abgeschlossen. Wir waren voller Euphorie, wir konnten es nicht beschreiben und jetzt ist es mal wieder hier und können es wieder nicht beschreiben, oder?
Ja, so ist es. Ein Absturz, der so nicht zu erwarten war. Nachdem wir es wirklich geschafft hatten, nach 25 Jahren wieder europäisch zu spielen. Und da haben wir alle nicht mit gerechnet, dass es schwer wird. Das war klar, aber dass es so katastrophal geendet ist. Ich dachte, wir hätten die Zeiten hinter uns gebracht,
oder?
Mal in die zweite Liga zu gehen.
Genau so. Warst du eigentlich in London?
Ja, es war, das sage ich auch nochmal ganz offen hier, bin jetzt 55 Jahre FCer und habe ja viel miterlebt, ein Double sogar miterlebt, Meisterschaften, Pokalsiege, viele tolle Auswärtsspiele auch. Aber das war für mich das emotionalste Erlebnis, was ich hier gehabt habe im FC.
Das ging mir genauso. Ich war auch da gewesen. Ich habe auch das Double damals miterlebt am Geisbockheim und komme zu dem gleichen Schluss. Also sowas habe ich einfach noch nicht erlebt.
Ja. Also fast 20.000 Kölner, die durch London laufen. Und das war für mich so Rosenmontagszug hoch 3 im Prinzip. Und es war wirklich friedlich. Ein paar Bengalos gingen hoch, aber die wurden nicht geworfen oder sonst irgendwas. Da wurde keiner mitgefährdet. Es wurde gesungen. Die Londoner Bürger haben uns zugewunken. Die haben Fotos gemacht. Die Polizei war im Hintergrund. Deshalb sage ich einfach mal, das, was nachher im Stadion passiert ist, da müssen sich Arsenal London nochmal selber an die Nase fassen, weil sie einfach mit diesen Massen auch die Karten hatten aus Köln für dieses Spiel nicht klar geworden sind. Sie kamen mit denen einfach nicht klar, sie wussten nicht, wohin damit. Und und dann gab es dann Reibereien, Theater und das Spiel ist ja dann auch eine Stunde später angepfiffen worden, aber nicht, weil es da Randale gegeben hat, sondern weil die Londoner nicht wussten, wo sie uns hinstecken sollten, ne, ins Stadion.
Genauso habe ich das erlebt. Vielleicht steigen wir nach einer kleinen Pause nochmal darauf ein, weil das war wirklich mehr als bewegend.
Ja. Bielefeld, Radertal, Nippespol, Eschpech und Kalk, überall.
Michael, wir waren gerade gedanklich in London, wo wir beide waren, uns nicht gesehen haben, aber es war wirklich faszinierend. Man hat das Gefühl gehabt, jeder Kölner war da.
Ja.
Wie bist du hin? Bist du geflogen?
Oh, nee. Richtig oldschool. Das hatten wir auch so verabredet mit einem guten Freund, der so in meinem Alter ist. Wir sind eben so und so vielen Jahren eben FC-Fan, sein Sohn, inzwischen auch Mitglied beim FC, also wie das sich gehört halt, ne? Von dem Vater auf den Sohn. Ich bin mit ihm im Auto gefahren. Wir sind nach Dünkirk über die Autobahn Brüssel, Dünkirk, dann mit der Fähre rüber, Dover. Und dann haben wir überlegt, nach London mit dem Auto rein, das ist immer ein bisschen kompliziert, kostet auch richtig Geld. Und dann haben wir gesagt, es gibt die Möglichkeit, in Dover den Wagen zu parken. Mhm. Das sind beaufsichtigte Parkplätze, die kosten ein bisschen was, aber nicht viel. Und die bringen dich dann auch zum Bahnhof nach Dover und holen dich dann auch wieder ab auf dem Rückweg. Und es war einfach nur toll, auf der Fahrt nach Dünkirk schon auf der Autobahn FC-Fans getroffen. Natürlich vor der Fähre, wenn du da warten musst, hunderte von FC-Fans.
Bist du am Spieltag selber gefahren?
Am Spieltag selber, sind morgens los.
Hätten wir uns eigentlich treffen müssen, weil wir sind auch über Calais-Dover gefahren.
Ja, aber gut, ich bin ja Dünkirk-Dover.
Anderes Schiff.
Und auf dem Schiff, also ich hunderte von Kölnern, nur Spaß gehabt. Dann haben wir den Wagen ja, wie gesagt, weggebracht in Dover zum Parken. Dann hat man uns dann zum Bahnhof gefahren und dann ist gegenüber von dem Bahnhof in Dover so ein richtig schönes, altes, englisches Pub, wie man sich das vorstellt. Da kommst du rein, 25 Kölner am Singen. Ne?
Ja.
Dann sind wir in den Zug eingestiegen. Es fahren ja jetzt inzwischen diese Schnellzüge. Die brauchen ja eine knappe Stunde von Dover nach London. Mit dem Auto bist du gar nicht schneller oder kannst du gar nicht schneller sein. Dann hatte einer von diesen Fans noch ein 5-Liter Gaffelfässchen dabei. Dann haben wir den ganzen Zug unterhalten, sage ich mal. Aber auch da alle freundlich. Ja. Ne? Also wir waren ja auch nicht unverschämt oder wild. Wir waren halt ein bisschen lauter, klar. Aber alle freundlich. Dann kommst du da am Bahnhof an. Da wieder überall Kölner. Dann hatte der Sohn von meinem Freund, mit dem ich hingefahren bin, der hatte mit drei anderen eine kleine Wohnung angemietet für 2 Tage und der hat uns dann abgeholt, da sind wir direkt hin und von da dann sofort in die U-Bahn und dann zum Park gefahren, wo sich dann alle getroffen haben und ab da war ja nur noch Köln.
Gab es keine Alten mehr, ja. Ja, wie gesagt, ich habe es genauso erlebt und was ich so faszinierend fand, es kam ja nicht einmal so ein bisschen auch nur ein Hauchkrawall auf, sondern alles nur Freude. Mir sind teilweise, wenn ich dann am Schiff hinten auf der Fähre hinten zum Rauchen gegangen bin, da sind mir Leute um den Hals gefallen. Ich sage, was ist, was hast du? Und er sagt, ich bin einfach nur glücklich. Ja. Und das war kein Einzelfall. Das
war wir haben dann auf dem Schiff haben wir hinten dann auch die Fahne gewechselt. Ne? Dann kam eine FC-Fahne hinten dran und die englische Fahne oder französische Fahne, die da hing, die wurde abgehangen, damit man klar sagte oder klar sah, auch von überall her, hier auf dem Schiff, da hat jetzt, haben andere was zu sagen, nicht mehr die sonst eine Kapitän spielen, da sind jetzt die Kölner auf dem Schiff. Also wir hatten auch nur Spaß, es war einfach ein absolut euphorisches Erlebnis und das dann 24 Stunden lang im
Prinzip. Genau. Ne? Auf dem Zuweg zum Stadion, es waren ja 4 oder 5 Brücken, gibt es, die da hinführen. Wie hast du das da empfunden, als es überhaupt nicht vorwärts ging?
Ja, ich muss sagen, dass ich weiß irgendwann bin ich in eine Kneipe oder Gastronomie, weil ich dringend auf die Toilette musste. Das war kurz vor dem Stadion. Und da habe ich dann noch, waren noch viele Kölner auch da drin, dann bin ich noch eingeladen worden. Deshalb bin ich so ein bisschen dann ins Hintertreffen geraten. Das heißt, ich war gar nicht mehr vorne, sondern weit hinten dann und habe das eigentlich gar nicht mitgekriegt. Wir sind dann zum Stadion, sind wir da unbehelligt auch hingekommen. Und dann erzählte mir plötzlich jemand, ja, wir fangen ja eine Stunde später an. Ich wusste gar nicht, warum. Also
es wurde auch überhaupt nicht kommuniziert.
Nee. Ich wusste also gar nicht, warum. Ich habe mich dann natürlich erkundigt. Aber also von den Krawallen habe ich überhaupt nichts mitbekommen, gar nichts.
Ja, es gab ja auch tatsächlich keine Krawalle. Es gab eine Videoaufzeichnung.
Ja, wo so ein bisschen Theater vorne ist. Ja,
da wurde mal an Gitter geschubst, weil man sie nicht reinlassen wollte. Dann wurde ja auch eine Stunde lang zugemacht.
Ja.
Also dafür, was da all passiert ist, nämlich dieses Nicht-Kommunizieren, was da los ist, dann so ein paar Männekes auf Pferd, mehr war da ja nicht. Ich habe es auch nur sehr friedlich, sehr ruhig, sehr fröhlich.
Ja. Und da hätte ja richtig was passieren können.
Natürlich.
Auch, ne? Da hätte eine Panik ausbrechen können, wie auch immer. Also ich glaube, wenn die FC-Fans nicht so freudig und euphorisch gewesen wären, hätte da sicherlich mehr passieren können.
Ja.
Also gut, es ist toll, dass es nicht der Fall ist und oder nicht der Fall war. Und wie gesagt, das Beste oder das Emotionalste, was mir bisher passiert ist.
So war es. Aber wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und dann werden wir noch einmal ganz kurz auf London zurückkommen.
Ja.
Und dann sollten wir mal langsam...
Das Eis.
Genau.
Eis.
Ach so, das hole ich jetzt.
Auch, komm, das hole ich
gut. Jetzt. Gut, wir machen jetzt erstmal Pause, dann gibt's Eis. Super. Vor der Pause haben wir immer noch ein bisschen in London verweilt, weil es ja nun wirklich ein außergewöhnliches Erlebnis war. Wir waren jetzt eigentlich noch gar nicht beim Spiel selber gewesen. Das spielte eigentlich auch fast gar keine Rolle, hatte ich so den Eindruck. Ne? Aber als das 1-0
durch Cordoba fiel... Das war Orgasmus hoch 3. Ich hätte das
jetzt nicht so formuliert, aber es trifft es ziemlich genau. Ja,
also, und dann fällt da noch das 1-0, dann fällt es auch noch durch Cordoba.
Richtig.
Und dann noch ein Schuss aus 40 Metern, dann geht der auch rein und dann führst du 1-0 und die ganze Kurve ist explodiert.
Also ich habe noch nie so viele Menschen umarmt wie in dem Moment. Das war unglaublich.
Ja. Es war eine Explosion.
Hm? Ja. Es war dann irgendwie dann auch zweitrangig, dass wir dann doch noch verloren haben, weil eigentlich haben wir
uns ja nicht damit gerechnet.
Was ich dann noch faszinierend fand, ist, dass die englischen Zuschauer wirklich aufgestanden sind und die Kurve zu uns applaudiert haben, sich verneigt haben. Und ich weiß nicht, wie lange haben wir nach Schluss dies noch gesungen?
Fast eine halbe Stunde, glaube ich, war es.
Also
es gab ja zwei oder dreimal die der Stadionsprecher im gebrochenen Deutsch, der uns dann aufforderte, das Stadion zu verlassen, meine Damen und Herren. Wir schließen jetzt das Stadion.
Genau.
Bitte verlassen Sie das Stadion. Wir schließen das Stadion. Und dann wurde es immer noch lauter und wir spielen wieder im Europapokal. Das hörte gar nicht mehr auf. Was mir dann so auffiel oder was so groß war, das war dieser Stolz, der einfach da war.
Ne?
Dieser unglaubliche Stolz. Du hier als Kölner, du hast dir mal gezeigt, was Support angeht, was Fansein angeht. Und du bist im Europäisch dabei, bist in dieser Weltstadt London. Als kleiner FC-Fan, sage ich jetzt mal, und hast hier wirklich im positiven Sinne alles aufgemischt. Ne? Und dieser unglaubliche Stolz, der da war, ne? Und den Londoner mal zu zeigen, diesen verwöhnten Arsenal-Fans, sage ich jetzt einfach mal, zu zeigen, was heißt es denn wirklich, Fan eines Vereins zu sein.
Ja, die kamen ja teilweise wirklich in Business-Klamotten an und setzen ihre Plätze, gucken etwas irritiert, trauten sich erst gar nicht richtig, aber nach wenigen Minuten war eigentlich das alles
ja
schon
mal. Ja, da gab es auch böse Sachen, also von einzelnen Fans, die also wirklich dann die mussten ihre Plätze verlassen, weil sie halt nicht in der Kurve waren, sondern von irgendwelchen Arsenal-Fans die Karten gekriegt haben und dann eben auch gejubelt haben, dann wurden die wirklich schief angeguckt. Bekannte von mir, die hatten eine Loge gemietet für viel, viel Geld. Und auch die wurden behandelt wie der letzte Dreck, obwohl sie diese Loge bezahlt haben. Also eigentlich völlig unmöglich, ne? Auch völlig gegensätzlich zu dem, was man von Engländern oder von England eigentlich kennt, was diese Dinge angeht, auch die Gastfreundschaft angeht. Der eine ist sogar noch angezeigt worden, weil die kriegten dann ja nichts mehr zu trinken, obwohl sie alles bezahlt hatten. Die Loge war ja nicht billig, diese Loge. Und dann hat er eine Flasche Wein mit rausgenommen, ne, weil die rausschmeißen wollten. Dann wurde er noch angezeigt wegen Diebstahl, weil er die Flasche so Wein mit rausgenommen. Also sind schon kuriose Dinge da passiert, ne, letztendlich, aber gut.
Ja, wir wollen da langsam mal wegkommen, weil da können wir wahrscheinlich noch stundenlang drüber quatschen. Eine Anmerkung noch, ich habe natürlich auch sofort geguckt, wie reagiert Presse und so weiter drauf. Und das Erste, was mir ins Auge fiel, war dann die Nacht der Schande.
Ja, wir sind danach noch in der Nähe von der Wohnung, die wir hatten. Da war ein Pub, das hat auch bis 3 Uhr aufgehabt, fand ich toll. Ne? Das ist schwierig in England, so spät noch was zu finden. Und da haben wir uns dann auch noch versammelt mit vielen Leuten. Und dann gucke ich auch auf mein Handy und dann sage ich auch, was ist denn da passiert? Die Nacht der Schande, ich hatte das überhaupt nicht mit unserem Spiel in Verbindung gebracht. Das war natürlich Bild-Zeitung, brauchen wir uns ja jetzt nicht drüber zu unterhalten. Das Schönste, was ich am nächsten Tag gelesen habe, das war vom Guardian, der geschrieben hat, Köln hat uns den Fußball zurückgebracht.
Genau.
Das war eine tolle Schlagzeile.
Das war dann auch eine kleine Versöhnung.
Ja.
Kommen wir mal von London weg. Europapokal haben wir gespielt. Waren 2, 3 nette Spiele bei.
Ja.
Der Rest war dann leider zum Vergessen. Und dann sind wir irgendwann in so einen Strudel reingekommen, wo wir nicht mehr gewinnen konnten, weil, hast du dafür eine Erklärung?
Das ist immer schwer zu erklären. Das sind Prozesse, die gelaufen sind, so im Nachhinein. Das fing ja schon im Kitzbühel an, im Trainingslager, dass so eine, dass zwischen Schmadtke und Stöger das Verhältnis getrübt war. Warum, weiß keiner so genau. Es gibt ja da verschiedene Gerüchte, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Dass Stöger auch nicht die Spieler gekriegt hat, die er gerne haben wollte. Da wurde aber nicht drüber gesprochen. Dann weiß ich, dass das Präsidium hat dann im Kitzbühel, weil es das schon merkte, da stimmt irgendwas nicht, mit beiden gesprochen und hat gebeten, dass beide auch nochmal miteinander sprechen und sich austauschen und damit da die Uneinigkeit beseitigt wird. Ja, und dann wurde immer auch von Stöger gesagt, das ist alles okay, das läuft, das kriegen wir hin, wir müssen halt ein bisschen dosieren, weil wir ja diese Dreifachbelastung mit Meisterschaft, Pokal und Europapokal haben. Ja, und dann hat sich der Vorstand gesagt, ja, wenn der Trainer sagt, es ist okay, was sollen wir dann noch machen, groß? Ne? Und dann kam die Verletzungsmisere, die ja auch sicherlich Gründe hat, weil es da auch Probleme gab mit dem Physiotherapie-Team und dem Trainer. Also ganz merkwürdig, plötzlich stimmte alles nicht mehr. Ne? Und so hat sich das dann entwickelt mit viel Pech, mit Verletzungspech, mit natürlich auch Schiedsrichterentscheidungen. Und eben dieses falsche Trainieren, diese Uneinigkeit innerhalb der Führung, der sportlichen Führung. Und nimmt das dann ganz schnell seinen Lauf und das hältst du auch nicht mehr auf. Ne?
Wir halten die Musik jetzt mal nicht auf, machen ein kleines Päuschen und dann steigen wir nochmal auf das Thema der letzten Saison ein.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare.
So, vor der Pause haben wir ein bisschen angefangen, die letzte Saison zu reflektieren. Es fing an mit Unstimmigkeiten in Kitzbühel, es kam Verletzungspech dazu, es kamen die ersten großartigen Videobeweise dazu. Auf einmal hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, oder?
Ja, es hat sich verselbstständigt. Du hast dann nach dem 60. Spieltag 3 Punkte, da kannst du eigentlich könntest du dann sofort in Urlaub fahren, sage ich jetzt mal, weil das hat ja noch nie einer geschafft. Desaströs. Ne? Gut, dann kommt ja dieser Witz dann zustande, dass du am 17. Spieltag deine Punkteausbeute in einem Spiel verdoppelt hast. Ne? Das hat selbst Bayern München noch nie geschafft. Ne? Und dann hast du 6 Punkte. Gut, dann hast du ein bisschen Hoffnung. Neuer Sportdirektor, neuer Trainer, ein junger Trainer von der U19. Gewinnst die Spiele vor allem gegen Mönchengladbach und gegen beim HSV. Da holst du nochmal, hast also 9 Punkte mit dem Wolfsburg-Spiel in 3 Spielen geholt. Dann hast du nochmal so ein bisschen Hoffnung, wenn der Lauf jetzt so weitergeht. Terodde trifft dann 3-mal ja. in 2 Spielen. Wenn das so weitergeht, dass du es dann vielleicht doch noch schaffst. Aber dann hat sich sehr schnell irgendwann mal das herauskristallisiert, dass es nicht mehr zu machen ist, weil du eben die wichtigen Spiele vor allem auch nicht gewonnen hast. Du verlierst gegen Dortmund unglücklich mit 2-3. Ja. Du kriegst das Tor dort gegen Hannover in der 93. nicht plötzlich aberkannt wegen einer angeblichen Abseitsentscheidung. Auch wieder so ein Schiedsrichterbeweis. Gegen Stuttgart machst du eine tolle erste Halbzeit, führst 1-0, machst es 2-0, wird auch wieder nicht anerkannt. Mhm. Und plötzlich steht zur Halbzeit 1-2 und du weißt überhaupt nicht warum. Hm? Das sind alles so Spiele, die da hättest gewinnen müssen. Da hättest du die Punkte holen müssen gegen Mainz 05. Ein weiteres Spiel hättest du gewinnen müssen. Und dann wäre dann vielleicht noch was drin gewesen. Aber so.
Ja, die Bürde war einfach zu groß nach der Hinserie. Ja. Hat man sich deiner Meinung nach zu spät von Stöger getrennt?
Ja, das ist ja diese Frage, die im Raum steht. Wenn Schmadtke wollte ja Stöger wohl schon Anfang Oktober rausschmeißen. Dann hat der FC gesagt und das Präsidium und auch die andere Geschäftsführung hat gesagt, können wir nicht machen, der hat so viel Verdienste in den letzten 4 Jahren, so eine tolle Arbeit, wenn wir den rausschmeißen, dann lynchen uns die Leute und so wäre es auch gewesen. Ne? Also die Bevölkerung, der Fan hätte das überhaupt nicht verstanden.
Ne? Ja, aber vom Gefühl her hätte der Stöger doch gesagt, verstehe ich, mache ich.
Ja, kein Problem. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, okay. So im Nachhinein. Ne? Ja. Und dann hat man eben relativ spät erst reagiert und gut. Schumacher hat immer gesagt, das soll ein Arsene Wenger werden, ne? Wie er bei Arsenal war. Ja, so schnell geht das halt immer in diesem Geschäft. Und ich bin ja nun 55 Jahre dabei, habe das ja alles miterlebt und das ist auch nicht neu und man muss da immer ganz, ganz, ganz wachsam sein.
Die Entwicklung überrennt einen häufig. Gut, dann ist es passiert, Rückrunde war auch nicht mehr zu retten. Ab wann hast du das Gefühl, hat man sich damit abgefunden, dass das die zweite Liga
ist? Ich dachte,
das
letzte Möglichkeit war, als man Mainz nicht geschlagen hat. Ne? Ich glaube, damit war das Thema gegessen. Dann hättest du alle Spiele noch gewinnen müssen danach und das war illusorisch. Bayern München kam ja auch noch. Hm?
Da war ja was.
Schalke, weiß ich was, das waren ja auch Gegner, die jetzt nicht unten sind, sondern du hast in Freiburg nicht gewonnen, hast du verloren. Also sind alles Punkte, die du vergeben hast, die du hättest brauchen müssen, um dich noch retten zu können.
Ja, gut, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Man hat sich damit abgefunden. Der FC-Fan als solches, ich glaube, der hat lange nicht begriffen, dass es so weit ist.
Ja, oder? Ja. Also man wollte es irgendwie nicht wahrhaben, weil du hast so eine tolle Saison vorher gespielt mit diesem Superspiel gegen Mainz, wo du dann den 5. Platz erreichst. Ja. Wo alle freudetrunken waren und ich sagte es ja eben schon am Anfang, ich hatte mir auch nicht mehr vorstellen können, dass wir da nochmal die zweite Liga vorerst erleben, sondern dass das Thema erstmal beendet ist. Ja, aber das ist ja das ist das, was ich beim 1. FC Köln nie verstanden habe in den letzten 20 Jahren, egal wer den Verein geführt hat. Es hat keiner geschafft, diesen Verein länger wieder in der ersten Liga zu halten. 4 Jahre war immer so das Maximum. Das war unter Overath so, das ist jetzt unter Spinner so gewesen. Dann plötzlich passiert wieder irgendwas und du fragst dich dann, wie kann das sein? Andere Vereine, Augsburg, Mainz, also die gar nicht die Möglichkeiten haben wie wir, die halten sich zig Jahre in der ersten Liga, die schaffen das immer wieder. Und bei uns wird dann irgendwo der Stecker gezogen. Und das ist für mich die Frage, warum. Ich kann es eigentlich nur so erklären, weil der Kölner kein Mittelmaß annimmt. Entweder immer himmelhoch jauchzen oder zu Tode betrübt. Nur das gibt es. Es gibt nichts dazwischen. Ne?
Das ist einfach so. Zeit für ein kleines Päuschen und dann gucken wir mal langsam Richtung jetzt bevorstehenden Saison. Genau. So, stand fest, Abstieg. Das hieß aber auch von vielen Spielern Abschied nehmen. Und dann kommt eine Geschichte, Jonas Hector, der auf einmal wieder so kleine Euphorie auslöst, der wieder Zuversicht bringt.
Ja, es fing mit Höger ja an. Ne,
Höger war der Erste. Ja.
Hector, dann Horn.
Ja, aber medial war es dann halt
Hector, weil der gerade auch eben als Nationalspieler. Ne?
Ja. Konntest du das nachvollziehen? Oder wusstest du das schon? Ja,
nee, das wusste ich nicht, aber bei Hector kann ich es von seiner Persönlichkeit nachvollziehen. Wobei es schon außergewöhnlich ist im Profifußball.
Absolut.
Ne?
Absolut, ja. Glaubst du, dass seine Nationalmannschaftskarriere jetzt dadurch beendet ist?
Ich glaube nicht dadurch. Ich könnte mir eher vorstellen dadurch, dass es da jetzt, ich gehe mal davon aus, da wird jetzt eine ganze Menge passieren. Ne? Und dass vielleicht deswegen sein Posten auf dem Spiel steht. Aber jetzt nicht, weil er in der zweiten Liga spielt. Das glaube ich eher nicht.
Findest du es denn richtig, dass Löw weitermacht?
Nee.
Man auch einen Schnitt machen müssen, oder?
Finde ich auf jeden Fall. Naja, das Problem ist ja einfach, erstmal haben sie ganz falsch reagiert, diese Baustellen, es waren ja mehrere Baustellen mit Erdogan, natürlich, die eine haben sie auch völlig unterschätzt. Ja. Ne? Das zweite ist auch, innerhalb des Teams kannst du nicht, kannst du vom Neuer halten, was du willst, aber wenn der ein Jahr lang nicht spielt und beiden anderen, die da sind, spielen das ganze Jahr und haben gute Leistungen gebracht, dann setzt du den plötzlich wieder einen vor. Das tut ja auch was in den Spielern. Ne?
Sehe ich genauso, ne?
Ja. Tut's. Sie sagen ja, sie werden nicht nach außen hin sagen, das finden sie scheiße, sondern sie werden sagen, ja, ist ja zu verstehen, aber im Prinzip verstehen sie es nicht. Ne? Wenn das Leistungsprinzip gilt, dann müssen die eingesetzt werden, muss der Neuer halt auf die Bank. Ne?
So ist das.
Und da hat er, glaube ich, zu viele Fehler gemacht, auch intern. Ne?
Auch da hat sich dann wieder exponentiell entwickelt. Ist aber nicht unser Thema. Wir waren bei Hector Horn, die dann verlängert haben. Auch Timo Horn, der doch mit Sicherheit auch Angebot hatte, der war ja eigentlich immer im Gespräch bei größeren Vereinen, weil die Torwartposition mittlerweile unglaublich wichtig geworden ist für viele Vereine. Liverpool hat jetzt 65 Millionen für die Nummer 1 bezahlt. Dass der geblieben ist, war das so eine Reaktion auf das, was jetzt passiert ist, oder stand für ihn eigentlich auch schon fest?
Gut, das können wir ja selbst, also da müssten wir ihn selber fragen letztendlich, das kann ich nur spekulieren. Ich denke mal, das war sicherlich zum einen eine Reaktion auf das, was passiert ist und auch, dass eben Höger und Hector sagen, wir bleiben. Zum anderen weiß ich jetzt natürlich nicht, wie der Markt aussieht. Es gibt halt viele Torhüter, die frei wurden oder frei werden oder die zu haben sind. Und da weiß ich nicht, ob die Angebote dann so groß waren. Also ist nur Spekulation, ne? Dass er da auswählen konnte. Und er fühlt sich halt auch als Kölner, er fühlt sich wohl hier. Das hat ja Hector und Höger auch so geäußert. Und es ist ja auch nicht so, dass sie verhungern werden. Also das muss man auch deutlich sagen. Und sie gehen, und das finde ich ein tolles Zeichen, weil das im Profifußball wirklich nicht normal ist. Sie zeigen damit eben, dass sie das auch wieder gut machen wollen, was in der letzten Saison passiert ist.
Trotzdem haben ein paar gute Stammspieler den FC verlassen. Es sind ein paar neue dazugekommen. Hast du die schon im Einsatz gesehen? Hast du da schon eine Einschätzung zu, wer uns da positiv überraschen könnte?
Ja, im Mittelfeld und ich denke in der Offensive könnte uns der Schaub sicherlich gut tun. Gerade auch, weil Bittencourt halt gegangen ist. Vielleicht kann er da die Rolle ausfüllen oder vielleicht sogar noch besser machen. Im Abwehrbereich haben wir mit Zobisch, mit Tschichosch, haben wir erfahrene Spieler, sag ich mal, die der Abwehr gut tun. Muss man jetzt abwarten, dass sich die Mannschaft findet. Aber ich meine, es war aber auch notwendig, was zu ändern. Du konntest nicht mit den gleichen Spielern weitermachen. Und du hast jetzt einen neuen Trainer, der ein neues System spielt, das uns hoffentlich viel Freude machen wird, weil es sehr offensiv gestaltet wird, das Spiel, und wir viele Tore sehen. Ich hoffe nur, dass wir nicht so viel Gegentore kassieren, damit es nicht immer so spannend wird letztendlich.
Ich finde es immer faszinierend, wenn man die Vorbereitungsspiele sieht. Da ist tatsächlich eine Riesenentwicklung, wenn ich an Bonner SC denke, wo man 1-0 verliert und das letzte dann gegen Mainz 05 5-3 gewinnt. Wo dann die vielen Tore schon mal gefallen sind.
Ja, genau.
Aber auf beiden Seiten.
Ja.
Da waren aber auch Tore, weil die waren schon
vom Feinsten. Ne? Also Risse wieder mit seinem 35-Meter-Freistoß, das ist unglaublich. Und wir werden das am Samstag sehen, wie es dann letztendlich dann im Wettbewerb dann auch ist. Und der VfL Bochum ist ja nun kein kleiner Verein in Anführungsstrichen, sondern hat ja auch
unangenehm.
Und wir haben auch oft schlecht ausgesehen gegen den VfL Bochum, wir haben aber oft gut ausgesehen. Und ich hoffe, dass wir einen vernünftigen Start haben. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt gewinnen, aber wir sollten noch nicht verlieren, vor allen Dingen. Das ist immer ganz schlecht, so
das
anzufangen.
Ist ganz schlecht, genau. Und bevor wir dann mal darüber reden, ob es denn für den Wiederaufstieg reichen könnte und wer unsere größten Mitbewerber sind, machen wir nochmal eine kleine Pause. So, wir sind hier übrigens nicht bei einem Fußball-Talk, sondern tatsächlich beim Kaffeeklatsch. Wir fachsimpeln ein bisschen mit Michael Trippe, der natürlich die Leidenschaft des FC mit uns teilt, insbesondere mit mir. Der Moritz guckt mich gerade ein bisschen fragend an. aber auch er kennt die Ergebnisse vom 1. FC Köln. Wir haben gerade so einen kleinen Ausblick gewagt, die neuen Spieler so ein bisschen ja, beleuchtet, sage ich mal. Drexler, hast du den Namen vorher am Schirm?
Nee, eigentlich nicht, weil es ja nun alles zweite Ligaspieler sind und mir in der ersten Liga, na gut, dann hast du dann das Augenmerk nicht so auf die zweite Liga. Ich meine, ich verfolge das natürlich, klar, aber jetzt so, dass man sich einzelne Spieler rausgepickt hat, also eher nicht. Ne?
Mir drängt sich gerade eine Frage auf, hast du eigentlich auch als Knackpunkt den Verkauf von Modest gesehen?
Ja, das Problem war, dass du keinen Ersatz für Modest hattest. Modest war eben einzigartig, du konntest den lang anspielen, da irgendwas machte er daraus. Mhm. Und wenn du dann keinen Ersatz hast und einen Córdoba holst, der also kein Modest ist, sage ich mal, ein ganz anderer Fußballer, dann musst du das System ändern. Entweder, wenn du nicht diesen Stoßstürmer hast, wie Modest damals, du musst das System ändern. Und wenn du das nicht tust, dann gibt es das Ergebnis, was wir erlebt haben in der letzten Saison. Ja.
Also das war für mich total blauäugig, den Mann zu verkaufen.
Ja. Aber gut, zurück. Na gut, aber du hattest, glaube ich, auch keine Chance, weil das Angebot war so irre aus China. Der FC hat ja nochmal versucht, ihn zu halten, hat ja auch nochmal was draufgelegt, aber dann war das nachher, es war nicht mehr vertretbar, ne, für uns. Also wenn der da, weiß ich, 10 oder 12 Millionen netto kriegt im Jahr, dann muss er bei uns dann 24 Millionen brutto kriegen und das für einen Spieler. Das ist ja fast der halbe Etat. Ne?
Also ausschlaggebend war der Wunsch, von Modest zu gehen.
Ja, du konntest ihn nicht halten, obwohl der FC noch mal ein bisschen was drauf getan hat. Aber du kommst an die Summe, kamst du lange nicht mehr dran.
Gut, der schnöde Mammon Geld, deswegen arbeiten wir ja auch hier. Ausblick auf die neue Saison. Die Spiele haben wir beleuchtet. Es geht am Samstag in Bochum los zu einer Uhrzeit, da könnte ich jetzt schon verrückt werden.
Das ist das Unangenehme der zweiten Liga.
Besonders, wenn ich jetzt auch an die Temperaturen denke. Unangenehmer Gegner, danach kommt Union Berlin, das ist auch kein Kindergeburtstag.
Obwohl, also, da haben wir schöne Erinnerungen dran.
Ne? Ja, das stimmt.
Wir haben ganz schön. Da gab es den Tusch damals beim 7:0 gegen Union Berlin, weiß ich noch, da war Rettich Sportdirektor. Und dann stand zur Pause schon 4:0 und dann fiel das 5:0 und ich glaube von Scherz oder Lottner, ich weiß es gar nicht mehr, wer es 5:0 gemacht hat, direkt nach der Pause. Und dann war so der Torjubel und die Torankündigung war verebbt und dann haben wir nochmal ganz schnell den Tusch reingespielt. Stadion stand Kopf, ne? Und dann kriegte ich vom Rettich daher eine Ansage, weil eine Mannschaft zu beleidigen, wenn sie schon am Boden liegt, das tut man nicht. Ne? Und dann habe ich an Herrn Rettich gesagt, wissen Sie, Herr Rettich, ein Tusch ist nie eine Beleidigung, sondern immer eine Belobigung für eine gute Leistung.
Müssen Sie mir nicht erzählen, ich kenne mich ja aus dem Kölner Karneval.
Ja gut, auf jeden Fall. Er ist ja nach dem Spiel in die Kabine von Union Berlin gegangen und hat sich entschuldigt bei denen.
Ernsthaft?
Und die wussten überhaupt nicht, wovon er sprach. Die hatten den Tusch gar nicht mitgekriegt. Ne?
Sehr schön.
Ach ja.
Aber so sind wir. Wir erinnern uns nur an die guten Dinge. Ja. Es gibt aber auch Spiele gegen Union Berlin, die waren nicht so berauschend, aber gut. Also was ich damit sagen will, wenn es ganz böse läuft, kann das ja ein sehr holpriger Start werden.
Ja, da will ich jetzt über gar nicht drüber nachdenken. Also wie gesagt, nicht verlieren im ersten Spiel, sogar gewinnen, das wäre natürlich ganz toll. Dann nimmst du die Euphorie mit, auch gegen Union Berlin. Wenn du 4 Punkte holst nach den ersten 2 Spielen, bin ich sehr zufrieden.
Ähnlich wird der HSV denken. Da sind wir uns einig, dass das unser größter Mitbewerber sein wird um den Aufstieg. Wen hast du sonst noch auf der Rechnung, der eine Rolle spielen könnte?
Das ist schwierig. Man hatte ja vorher ja auch Holstein Kiel nicht auf der Liste, die eventuell damit eingreifen können in Aufstieg. Also vorher war auch ja in Regensburg stark, die Duisburger lange, bis sie dann wieder runtergegangen sind. Bielefeld, aber auch die Bochumer waren gerade in der Rückserie auch sehr stark. Vielleicht ist wieder eine Überraschungsmannschaft dabei, die wir jetzt noch gar nicht auf der Liste haben. Und von daher, ja, lassen wir uns wieder überraschen.
Lassen uns überraschen. Du bist aber guter Hoffnung, dass das, was uns präsentiert wurde als Kader, dass das reichen sollte.
Also wenn man die letzten Spiele sieht, vor allem das letzte auch gegen Mainz, auch was das Spielerische angeht, wenn das greift dann auch in den Wettbewerbsspielen, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir das schaffen. Aber es ist, muss das immer nochmal auch deutlich sagen, es ist kein Selbstläufer, also wir werden nicht alle Spiele 5:0 gewinnen und es werden ganz schwierige Spiele dabei sein, vielleicht auch Spiele, die wir ganz glücklich gewinnen, hoffentlich dann glücklich gewinnen. Wir werden auch mal verlieren. Ich erinnere an die Stuttgarter, die ja, als sie davor das Jahr aufgestiegen sind, haben die in Dresden zum Beispiel mal ein Spiel mit 5-0 verloren. Genau. Also, wo du auch gedacht hast, oh Gott, was ist das denn? Also gut, ich hoffe nicht, dass uns das ereilt, aber es wird eine harte Runde.
Das ist schon irgendwo auch eine kleine Drecksliga,
ja,
oder?
Ja.
Da stößt du einfach auch auf Dinge, mit denen du gar nicht rechnest.
Ja, die werden hinten stehen, die Mannschaften werden dicht machen. Da musst du gucken, dass du die über die Flügel kriegst. Du musst die Standards vernünftig ausführen. Und dann darfst du dir nicht ein blödes Gegentor einfangen, wo du dann hinterher rennen musst. Und die anderen können dich auskontern. Weiß man nie. Es kann schwierig werden. Ich hoffe, es läuft.
Michael, hast du jemals darüber nachgedacht, Trainer zu werden?
Nee.
Um Gottes Willen. Dann sollten wir das an der Stelle beschließen. Ja. Auch das Gespräch. Michael, ich danke dir, dass wir mal wieder ein bisschen über den FC quatschen konnten. Und ich denke, das sollten wir dann hoffentlich mit dem Aufstieg dann noch einmal wiederholen.
Gerne. Wenn es soweit ist.
Genau.